wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Herzlich willkommen. Was haben das Kolosseum, Machu Picchu und Angkor Wat gemeinsam? Ich denke, die meisten von euch werden von diesen Orten gehört haben. Eindrucksvolle Bauten, die von großen menschlichen Leistungen zeugen. Sie lassen uns staunen über vergangene Zivilisationen und ihre gewaltige Schaffenskraft. Manchmal hat man fast den Eindruck, heute wird man das gar nicht mehr auf die Reihe kriegen, diese Bauten herzustellen. Und irgendwie haftet diesen Orten vielleicht auch irgendwas Magisches an. Doch noch etwas anderes verbindet all diese Orte, und zwar, dass sie heute tote Orte sind. Was meine ich damit? Und zwar, dass aus diesen Orten das echte Leben schon lange gewichen ist. Sind vielleicht noch Touristenattraktionen, aber so richtig pulsiert das Leben da nicht mehr. Es sind nur noch Sehenswürdigkeiten, aber nicht mehr bewohnt. Und wenn man da vielleicht steht, vielleicht warst du schon mal da, ich denke, das Eheste, dass jemand von uns da war, wird wahrscheinlich das Kolosseum sein. Waren bestimmt einige schon dort. Und wenn man da steht, versucht man sich vielleicht vorzustellen, wie das in vergangenen Jahren gewesen sein muss, was für ein Trubel, was für ein Leben da geherrscht haben wird. Und manche mögen den Verfall dieser Orte vielleicht bedauern, aber eigentlich, wir als Christen, dürfen darin eigentlich auch etwas Gutes sehen. Diese Orte erfüllten ursprünglich einen Zweck, ja, der wirklich böse war. Götzendienst, Blutvergießen, gerade im Kolosseum, viele unserer Geschwister sind dahin geschlachtet worden. Und so ist ihr Untergang heute ein stilles Zeugnis, auch wenn wir es vielleicht nicht immer bewusst sind. Und zwar ein Zeugnis davon, dass der Aufstand gegen Gott keinen Bestand hat. Der Aufstand gegen Gott wird immer ein Ende finden. Und genauso gilt deshalb auch diese Welt, die in Feindschaft zu Gott steht, muss vergehen. Diese Welt kann nicht bestehen. Und es ist interessant, tief in sich ahnen das alle Menschen. Ich glaube, es ist Konsens, wenn wir auf der Straße fragen würden, dass Menschen einen Konsens darüber haben, dass die Erde nicht ewig bestehen wird. Alle sind sich irgendwo einig, diese Erde wird irgendwann zugrunde gehen. Unterschiedlich sind natürlich die Vorstellungen darüber, weshalb die Erde einmal ein Ende finden wird und auch den Zeitpunkt des Untergangs. Und irgendwo ist es natürlich ein Thema, dem man sich eigentlich gerne entziehen würde. Und die meisten sind davon überzeugt, es gibt ein Ende dieser Erde, aber zum Glück nicht zu meinen Lebzeiten. Ja, also das ist so meistens, wovon Menschen überzeugt sind. Doch heute wollen wir Gottes Wort reden lassen, was er zu dem Ende dieser Erde zu sagen hat. Und so wollen wir jetzt noch zusammen beten, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht und durch diese Botschaft unsere Herzen belebt, erfreut und tröstet. Unser Vater, ich danke dir, dass wir uns zu dir hin versammeln dürfen, heute unter dich kommen, unter deinen Thron kommen dürfen und deine Worte hören dürfen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen bereit machst zu hören, dass wir den Alltag und all das, was uns beschäftigt, beiseite stellen können, um zu hören, was du in deiner Ewigkeit zu uns sagst. Bitte belebe uns durch dein Wort, richte uns auf, bringe uns zurecht und erfreue du uns neu, unser Gott. Amen. Ich habe das Thema überschrieben mit dem Titel »Das Ende der Welt«. Wir werden das in drei Punkten anschauen. Der erste Punkt, das Ende der Welt ist menschlich verschuldet und göttlich vollzogen. Der zweite Punkt, das Ende der Welt ist die Enthüllung von Gottes Majestät. Und als drittens, das Ende der Welt ist der Auftakt zu Gottes großem Festmahl. Erstens, das Ende der Welt ist menschlich verschuldet und göttlich vollzogen. Und ich möchte mit euch gerne in Jesaja Kapitel 24 Vers 1 bis Vers 6 lesen. Jesaja 24 von Vers 1 bis Vers 6. Wir lesen nachher weiter insgesamt bis Jesaja 25 Vers 9. Aber zuerst Jesaja 24, 1 bis 6. Siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten. Er wird sein Angesicht entstellen und seine Bewohner zerstreuen. Dann wird der Priester sein wie das Volk, der Herr wie sein Knecht, die Frau wie ihre Magd, der Verkäufer wie der Käufer, der Verleiher wie der, der borgt, der Gläubiger wie der Schuldner. Das Land wird gänzlich entvölkert und ausgeplündert werden. Ja, der Herr hat dieses Wort gesprochen. Es trauert und welkt das Land. Der Erdkreis verschmachtet und verwelkt. Es verschmachten die Hohen des Volkes im Land. Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Darum hat der Fluch das Land verzehrt und die darin wohnen müssen es büßen. Darum sind die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt und nur wenige Menschen sind übrig geblieben. Jesaja beginnt mit einem Gerichtsspruch über ein Land und es ist die Frage, Jesaja, von welchem Land redest du? Welches Land ist gemeint? Welches Land wird untergehen? Ist Israel gemeint? Irgendein anderes Land? Wer hat den Bund mit Gott gebrochen? Israel oder eine andere Nation? Wer ist gemeint? Ganz kurz zum Kontext, dieser Abschnitt, dieses Gerichtswort ist zum Abschluss einer ganzen Reihe von Gerichtsaussprüchen Gottes über ganz verschiedene Nationen. Gott hat Gerichtsworte über Babylon gesprochen, über Ägypten, über Tyros und viele weitere Nationen. Und ganz am Ende von diesen vielen einzelnen Gerichtsbotschaften an die Feinde Israels kommt hier ein abschließendes Gerichtswort. Doch während diese Gerichte, die vorher erwähnt wurden, aus unserer Sicht gesehen, aus unserer Zeit gesehen, in der Vergangenheit ihre Erfüllung gefunden haben, sehen und merken wir in diesem Text, und es wird noch deutlicher in den nächsten Versen, dass hier von der ganzen Erde die Rede ist. Nicht mehr eine einzelne Nation, ein einzelnes Volk, ein Erdstrich oder Erdteil, sondern die ganze Erde ist im Blick. Und es wird auch im weiteren Verlauf wieder das Bild einer Stadt aufgebaut, wie wir es auch in der Predigtreihe in der Offenbarung gesehen haben. Die Welt wird als eine Stadt, die Menschheit wird als eine Stadt dargestellt, die im Widerstand gegen Gott steht. So wie es ganz am Anfang mit der Stadt Babel war, wird Babel zu einem Symbol durch die Bibel hindurch als diese rebellische Stadt, die ja sich selbst errichtet, ein Leben der Freude und Fülle sucht, ohne Gott und Gott völlig ausklammert. Der Text beginnt hier mit der Ankündigung von Gottes Weltgericht und im weiteren Verlauf, wie ich schon sagte, wird das Bild einer gerichteten Stadt gemalt. Doch die spannende Frage ist, woran wird diese Welt zugrunde gehen, oder? Die Frage stellen sich viele Menschen und spekulieren, welche Gründe gibt es dafür? Ist der Weltuntergang menschgemacht oder Gott gemacht? Auch eine spannende Frage der heutigen Zeit. Und wir lesen hier ganz eindeutig, schon im ersten Vers, ganz klar, siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten. Siehe, der Herr wird. Das Ende der Welt ist der Schlussstrich eines Schöpfers unter seine eigene Schöpfung. Und das wird in diesem Vers hier ganz deutlich gemacht. Gott entvölkert das Land, er verwüstet das Land. Der Anblick der Erde wird von Gott entstellt. Was passiert hier? Denkt zurück an die ersten Worte der Bibel. Den ersten Vers in der Bibel kennen wir, glaube ich, alle auswendig. Ne? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber den zweiten Vers kennen wir vielleicht auch noch. Siehe, oder einfach die Erde aber war wüst und leer. Damit beginnt es, die ganze Schöpfung. Was Gott hier macht, ist, dass er seine Schöpfung quasi zurückwickelt. All das, was er geschaffen hat, was er gemacht hat, diese Erde, die er gemacht hat, der alles gut gemacht hat, er ist derjenige, der auch ein Ende macht mit seiner Schöpfung. Der Töpfer nimmt das Werk, das er aus Ton gestaltet hat, und er macht es wieder zu einem Tonklumpen. Ja, wen trifft denn das Gericht Gottes hier an dieser Stelle? Wer ist gemeint? Wer ist betroffen? Werden die Elon Musk dieser Welt noch rechtzeitig aufgebrochen sein zum Mars und damit dem Gericht über diese Erde entgangen sein? Trifft es deshalb nur das gewöhnliche Volk und die anderen können aufgrund ihrer Milliarden und Millionen auf dem Konto dem Ganzen entgehen? Vers 2 macht sehr deutlich, alle Menschen sind vor Gott schuldig geworden, egal ob Mann oder Frau, arm oder reich, hochgestellt oder niedrig. Alle werden vom Gericht Gottes betroffen sein. Unsere Gesellschaft liebt es, Feindbilder zu malen, gerade auch wenn es um das Ende der Welt geht. Ja, da sind die bösen Kapitalisten oder andere Feindbilder, die bösen Männer, die bösen Ausländer, was auch immer. Doch Gott macht keinen Unterschied in seinem Gericht. Nur wenige werden aus seinem Gericht entgehen, heißt es in Vers 5. Nur wenige bleiben übrig, wenn Gott richtet. Nur die, die in den Augen Gottes gerecht sind, sie dürfen leben. Alle anderen sind in diesem Gericht Gottes eingeschlossen, ein Großteil der Menschheit. Es gibt viele Theorien darüber, wie die Erde mal zugrunde gehen wird. Man vermutet, vielleicht sind es die Atomkriege, Umweltverschmutzung, Erderwärmung, Ressourcenmangel oder eine Sonnenexplosion, ganz unterschiedlich. Aber Jesaja macht klar, die Erde leidet wirklich unter uns Menschen. Der Mensch, der die Erde eigentlich bauen und bewahren sollte, Gott hat sie ihm anvertraut, richtet wirklich Schaden an. Durch seine Sünde. Und das wird in der gesellschaftlichen Diskussion häufig ausgeklammert, dass es die Sünde des Menschen ist. Jede Sünde. Nicht nur die Sünde der Umweltverschmutzung, wenn man wirklich mit dieser Natur nicht gewissenhaft umgeht, sondern jede Sünde trägt dazu bei, dass diese Erde zugrunde geht. Die Sünde bringt den Fluch über das Land. Und dieser Fluch verzehrt das Land, heißt es hier in Vers 6. Es ist so, weil ein Gesetz Gottes gebrochen ist. Oder ein Gesetz Gottes hier gilt, der Gerechte darf leben, der Sünder muss sterben. Und daran zerschellt der Mensch ganz am Ende. Denn die geistlichen Gesetzmäßigkeiten Gottes kann niemand außer Kraft setzen. Gottes Gesetzmäßigkeiten gelten. Wenn jemand Gottes Gebote übertritt, wenn jemand sich gegen Gottes Gebote wehrt, Gottes Satzungen, Gebote beiseite schiebt und denkt, er könnte leben, er wird daran zerschellen. Gottes Gesetzmäßigkeiten, geistliche Gesetzmäßigkeiten gelten. Was meine ich damit? So wenig wie ein Baron Münchhausen sich wirklich an seinem Schopf samt Pferd und Reiter selbst aus dem Morast ziehen konnte. Wir wissen, es ist nicht möglich, weil physikalische Gesetze es nicht erlauben. Genauso wenig ist es möglich, dass jemand lügt, stiehlt, tötet, betrügt, mordet und leben kann. Weil es genauso eine geistliche, diesmal nicht eine physikalische, sondern eine geistliche Gesetzmäßigkeit ist, dass wer das tut, sterben muss. Wer so lebt und glaubt, Gottes Ordnungen überwinden zu können, der wird daran zerschellen. So wie jemand, der in ein Hochhaus steigt und meint, ihm gelten die physikalischen Gesetze nicht und er springt raus. Er wird zerschellen, genauso wird derjenige zerschellen, der meint, er wird Leben haben und gegen Gottes Gebote lebt. So sagt uns Vers 5 auch genau diesen Grund, was der Grund ist, wieso diese Erde gerichtet wird. Und zwar, dass der Mensch Gottes Satzung geändert hat, Gottes Gebote gebrochen hat, Gottes Bund übertreten oder gebrochen hat. Der ewige Bund zwischen Gott und seiner Schöpfung ist von dem Menschen gebrochen worden. Wissen an dieser Stelle nicht genau, welcher Bund hier an dieser Stelle gemeint ist. Es ist vielleicht der Bund, den Gott mit Noah schloss und wo Gott den Menschen wieder neu auffordert, nehmt die Welt in Besitz, seid fruchtbar und mehrt euch, aber tötet einander nicht, vergießt kein Blut untereinander. Ist es dieser Bund, der gemeint ist? Das kann sein. Aber wahrscheinlich ist viel breiter der grundsätzliche Bund zwischen Gott und seiner Schöpfung gemeint. Gott hat uns erschaffen, Gott hat uns Leben gegeben, aber auch sein Gesetz in uns gelegt, seine Forderungen in uns, sodass wir wissen, was gut und was schlecht ist. Und der Mensch ist zu einem Gesetzesbrecher geworden. Er lebt nicht mehr entsprechend Gottes Norm. Und so ist der Weltuntergang die unausweichliche Folge des Bundesbruches gegenüber Gott. Ja, wie reagieren Menschen auf das Weltgericht? Wie wird es sein zu dem Zeitpunkt? Und das wird hier sehr anschaulich erklärt in den Versen 7 bis 14. Und wir hören hier zwei Lieder. Zwei Lieder werden angestimmt angesichts des Endes dieser Erde. Ein Klagelied und ein Loblied. Und wir lesen das Vers 7 bis Vers 19. Der Most trauert, der Weinstock verschmachtet. Es seufzen alle, die sich von Herzen gefreut hatten. Der Jubel der Paukenschläger ist vorbei, das Geschrei der Frohlockenden ist verstummt und die Freude des lauten Spiels hat ein Ende. Man singt nicht mehr beim Weintrinken. Wer noch Rauschtrank zu sich nimmt, den schmeckt es bitter. Die verödete Stadt ist zerstört. Jedes Haus ist verschlossen, so dass niemand hineinkommt. Man klagt um den Wein auf den Gassen. Alle Freude ist untergegangen, alle Wonne des Landes dahin. Nur Verwüstung bleibt in der Stadt zurück und das Tor wurde in Trümmer geschlagen. Ja, so wird es geschehen im Land und unter den Leuten, wie wenn man Oliven abklopft oder wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Jene Übriggebliebenen aber werden ihre Stimme erheben und verlocken. Sie jubeln auf dem Meer über die Majestät des Herrn. Darum rühmt den Herrn in den Ländern des Sonnenaufgangs, preist den Namen des Herrn, des Gottes Israels auf den Inseln des Meeres. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde, Herrlichkeit dem Gerechten. Ich aber sprach, ich vergehe, wehe mir. Räuber rauben, ja, räuberisch rauben die Räuber. Grauen, Grube und Garn kommen über dich, du Bewohner der Erde. Und es wird geschehen, wer vor der grauenerregenden Stimme flieht, der wird in die Grube fallen. Wer aber aus der Grube heraufsteigt, wird in Garn gefangen werden. Denn die Fenster der Höhe werden sich öffnen und die Grundfesten der Erde erbeben. Die Erde wird krachen zerbersten, die Erde wird reißen und bersten, die Erde wird hin und her schwanken. Ja, ich habe gesagt, hier werden zwei Lieder angestimmt und zuerst das Klagelied. Wer von euch schon mal auf einem Volksfest war, der kann sich diese Szene vorstellen oder mit einsteigen. Ich bitte euch alle darum, mit einzusteigen in diese Szene hier. Stell dir vor, es ist das Oktoberfest. Das größte Volksfest Deutschlands, glaube ich. Und die Menge ist da, die Bänke sind voll, Bier fließt, Wein fließt, alle Jubel, Heiterkeit, Musik, alles ist da. Und dann verstummt alles. Kein Lied mehr, kein Tanz mehr, kein Bier mehr, kein Wein mehr. Alles aus. Und dann sitzt man da und schaut sich gegenseitig an und weiß nicht, was man sagen soll. Und wenn es vielleicht irgendwo noch Alkohol gibt, dann schmeckt er nicht mehr. Und hat nicht mehr seine Wirkung, dass er einen belebt oder erheitert und man schaut sich einfach nur mit leeren Blicken an. Das ist das Bild, das hier gemalt wird. Da ist eine Stadt, die vorher große Feste gefeiert hat und jetzt sitzen sie da und jede Freude ist entwichen. Gott hat diesem Ort jede Freude entzogen, die Menschen je auf dieser Erde gesucht haben. Und all diejenigen, die ihre Freude nur auf dieser Erde und den Dingen dieser Erde gesucht haben, sie stehen da und haben nichts mehr. Sie haben nichts mehr, woran sie sich freuen können. Sie sind da und sind nur noch ernüchtert, leer und verstummt. Und was übrig bleibt, ist nur noch Klage. Alles wird zerstört, alle verbarrikadieren sich und dieser Stadt entweicht alles Leben und es bleibt über ein Machu Picchu, ein Kolosseum, ein Angkor Wat. Eine tote Stadt, ein toter Ort. Denk an all diese alten Schwarz-Weiß-Dokumentationen, die über das Ende des Zweiten Weltkriegs über Deutschland gesehen hast, diese Bilder. In Schwarz-Weiß meistens genau dieses Bild wird hier gemalt. Leere Trümmer, Stille, das ist das Bild. Eine Stadt, die ohne Gott froh sein wollte. Und Gott nimmt dieser Stadt jede Freude. Und man sieht, worauf sie ihr Leben gebaut haben, was ihnen Glück gebracht hat. Und sie bleiben am Ende nur noch leer und gerichtet. Doch dann haben wir ab Vers 14 etwas Neues. Lobgesänge erklingen. Die Übriggebliebenen, diese kleine Schar, die von Gott nicht angetastet wurde in diesem Gericht, die stimmen ein Lied ein. Und dieses Lied wird uns berichtet, es zieht sich über die ganze Erde, über die Meere, von einem Ende der Welt bis zum anderen. Sie loben die Majestät Gottes. Denn Gott, der treue Gott, der Gott Israels, hat ein gerechtes Gericht gebracht. Aber dieses Gericht, das ist so umfassend und so schrecklich, dass selbst Jesaja, als er das sieht, wirklich erschüttert ist. Doch wenn wir heute denken, ja, es ist gerecht und gut, dass Gott ein Gericht über diese Erde bringt, wir werden auch staunend blicken und vielleicht auch zum Teil erschrocken sein, wie umfassend das Gericht ist, wenn Gott die Sünde der Menschen wirklich aufdeckt, wie sie wirklich in ihrem Ausmaß und ihrer Tiefe ist. Und wir sehen, wie schlimm die Sünde der Menschen ist. Und auf der anderen Seite werden wir Gottes gerechtes, umfassendes Gericht über jede Sünde dieser Erde erblicken. Ja, Jesaja bebt vor dem Ausmaß der Sünde. In diesem Gericht wird uns gesagt, kann sich niemand entziehen. Es wird gesagt, wer der Stimme flieht, der fällt in die Grube. Wer aus der Grube steigt, der fällt ins Netz. Ja, überall wirst du aufgelauert. Du kannst dem Gericht Gottes, man kann dem Gericht Gottes nicht entfliehen. Dann wird das Bild eines Betrunkenen gemalt. Die Erde zerbricht, sie schwankt, sie taumelt wie ein Betrunkener. Die Sünde lastet schwer auf ihr. Und sie fällt, ohne sich jemals nochmal diese alte Welt in ihrer Sünde, diese Menschheit, diese gerichtete Menschheit, ohne sich nochmal zu erheben. Das ist Gottes Schlussstrich über eine rebellische Schöpfung. Es ist eine Erde, die Gottes Liebe, Gottes Güte, Gottes Geduld und Gottes Gnade bis aufs Äußerste ausgereizt hat. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich bitte dich, dass du vor deinem geistlichen Auge auf deine Umwelt schaust. Diese Welt, die unter der Woche immer wieder oder in deinem Leben dich anlockt, dich ruft, nach dir greift. Schau sie bitte mit den Augen Gottes an. Mit den Augen der Bibel, wie hier an dieser Stelle. Und du wirst erkennen, das sind Ruinen. Es ist eine Stadt im Gericht. Da ist nichts zu holen, da ist nichts Schönes, nichts Bleibendes, nichts, wo du dich verhaften, also verankern solltest. So darf ich dir zurufen, dass Babylon gefallen ist. Du brauchst hier auf dieser Erde keine bleibende Stadt zu suchen. Und so möchte ich dich auffordern und dich bitten, häng dein Herz nicht an diese Welt. Trenne dich von allem, was dich von deiner Treue gegenüber deinem Herrn fernhält. Halte Treue zu deinem Herrn und Erlöser, deinem Gott. Denn in der Stunde des Gerichts wird seine Herrlichkeit vor den Augen aller Menschen hell erstrahlen. So kommen wir hier auch zu dem zweiten Punkt. Das Ende der Welt ist die Enthüllung von Gottes Majestät. Vers 21 bis Vers 5 im nächsten Kapitel. Es wird geschehen an jedem Tag, da wird der Herr das Heer der Höhe in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde auf Erden. Und sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt, und im Kerker werden sie eingeschlossen, aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden, denn der Herr der Herrscher herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. O Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Burg zum Trümmerhaufen, den Palast der Fremden zu einer untergegangenen Stadt. Ewiglich wird sie nicht mehr aufgebaut werden. Darum ehrt dich auch ein mächtiges Volk, die Städte gewaltiger Nationen fürchten dich. Denn du bist dem Schwachen eine Zuflucht geworden, eine Zuflucht dem Armen in seiner Not. Ein Schirm vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze, als der Zornhauch der Tyrannen wie ein Unwetter gegen eine Wand daherkam. Wie die Sonnenglut in einer dürren Gegend, so dämmst du das Toben der Fremden. Wie die Sonnenglut durch den Schatten einer Wolke, so legt sich der Triumphgesang der Tyrannen. Es ist wirklich tragisch, dass es erst das Ende dieser Welt ist, das Gericht Gottes über diese Welt, das den Menschen dieser Erde zum ersten Mal die Augen wirklich öffnet dafür, wie groß und majestätisch und herrlich Gott ist. Als die Menschen auf dieser Erde, auch heute, Gottes Güte gesehen haben, Gottes Langmut, seine Geduld, als sie jeden Tag neu erleben durften, jeden Morgen neue Licht der Sonne empfangen haben, Kraft zum Arbeiten erhalten haben, Essen und Trinken, Genuss, Schönheit, Landschaften, Familie, Freunde, Eltern. Als sie all das Gute gesehen haben, das Gott ihnen geschenkt hat, haben sie nicht gedankt. Und auch als Gott seine große Gnade offenbarte, als er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gibt, selbst uns Menschen besucht, und er für uns gekreuzigt wird, für uns zum Fluch gemacht wird und dann aufersteht zu unserer Rettung, verachten Menschen das. Doch Gott wird sich verherrlichen. Gott wird vor den Augen aller Menschen groß rauskommen. Er muss seine Ehre verteidigen, denn Gott ist im ganzen Universum der allein Gute und der allein Wahrhaftige. Gott verherrlicht sich durch Gnade. Aber wenn Menschen diese Gnade ablehnen, wird sich Gott am Ende verherrlichen durch Gericht. Wir sehen in Vers 21, in Kapitel 24, dass in diesem Weltgericht nicht nur die sichtbare, sondern auch die unsichtbare Welt getroffen ist. Also auch alle Engel oder jetzt Dämonen, die gegen Gott aufgestanden sind und rebelliert haben, auch sie sind von diesem Weltgericht betroffen. Gott bringt jeden Aufstand, jede Rebellion ins Gericht. Dann wird uns gesagt, wenn Gott dann am Ende das Gericht bringt, wird seine Herrlichkeit hell erstrahlen. So hell, dass neben ihm Mond und Sonne erblassen. Wir können heute nicht in die Sonne schauen, ohne, sag ich mal, ein Problem zu bekommen für eine längere Zeit. Gott wird so in seiner Herrlichkeit so hell strahlen, so deutlich sein vor allen Augen, dass ja Mond und Sonne dagegen wirklich sich beugen müssen, wird uns in dem Text gesagt. Und hier steht, wird uns ganz am Ende in Vers 23, Kapitel 24 gesagt, dass Gott herrlich dasteht vor seinen Ältesten in Herrlichkeit. Hier wird in der Offenbarung ein ähnliches Bild aufgenommen. Ich lese mal kurz vor. Offenbarung 4, Vers 9. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Offenbarung 5, Vers 13, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Am Ende wird Gott allein herrschen. Und hochstehen, und alle werden blicken. Und die einen werden seine Herrlichkeit sehen und sich über seine Gnade freuen. Und die anderen müssen knien und sich beugen vor der Majestät und Herrlichkeit Gottes, die für sie so schrecklich ist. Aber für die Israeliten, für den Überrest in Israel, die wahrhaft an Gott festgehalten haben, zu denen Jesaja damals diese Worte gesprochen hat, für die war das so eine schöne Botschaft, genauso auch für uns wie für uns heute. Gott herrscht. Es kommt eine Zeit, wo niemand anders herrschen wird als Gott allein. Gott allein auf dem Thron und nur sein Wille wird geschehen und niemand anderes Willen wird ausgeführt werden. Es wird keine Selbstbestimmung mehr geben, kein Egoismus, keine Ausbeutung und keine Machtmenschen mehr. Gott allein wird herrschen. Und so erheben sich die Stimmen der Erlösten, das wurde uns berichtet, in Vers 1 bis 5, und sie jubeln und freuen sich über Gottes Rettung in seinem Gericht. Liebe Geschwister, Vers 1 bis 5 sind ein Einschub in den Text. Ihr könnt das zu Hause mal nachmachen. Lest mal den Text in Jesaja 24 und direkt anschließend Kapitel 25 ab Vers 6. Und ihr werdet sehen, dass da kein Bruch ist, sondern dass die Verse 1 und 5 eigentlich nur eingeschoben sind und den Ablauf des Gerichts und des Festmahls eigentlich unterbrechen. Und so müssen wir uns die Frage stellen, wieso stehen diese Verse hier, wenn sie hier so wie eingeschoben wirken? Sie sind nicht unbedeutend, sondern damit wird etwas ausgedrückt und sie erfüllen eine Funktion. Denn sie zeigen uns, was Gottes Ziel ist in dem Moment, wo er diese Welt richtet. Und zwar will Gott sich in diesem Moment verherrlichen. Er will, dass wir, die in diesem Moment gerettet werden, und das Gericht über die Welt sehen, die gottesfeindlich und auch uns gegenüber feindlich war, dass wir innehalten und er will, dass wir unsere Anbetung in diesem Moment Gott bringen und Gott verherrlichen für das, was er ist und wer er ist. Er will, dass wir auf seine Rettung mit Liebe und Freude reagieren. Und er will, dass wir es zum Ausdruck bringen, dass wir innehalten und unseren Gott preisen. Bei uns Menschen, da wirkt es so unsympathisch, wenn jemand auftritt und wir merken, der sucht immer nur seine eigene Ehre. Irgendwie will er sich immer nur darstellen. Er will sich immer in einem sehr guten Licht darstellen und seine schlechten Seiten vielleicht verheimlichen oder verdecken. Wir mögen es nicht, wenn jemand so selbstverliebt daherkommt oder egoistisch wirkt und immer nur von sich selbst redet. Das wirkt für uns so abstoßend. Bei Gott ist es ganz anders, wenn er seine Ehre sucht. Denn Gott allein hat jedes Recht dazu, seine eigene Ehre zu suchen. Wieso? Gott allein ist vollkommen heilig. Gott allein ist vollkommen gerecht. Gott allein ist die Liebe. Gott allein ist treu. Gott allein ist vollständig gnädig und barmherzig und geduldig und sanftmütig. Er allein ist ewig. Und so darf Gott und fordert Gott jede Ehre, alle Anbetung. Und Gott allein ist derjenige, wenn er alle Ehre bekommt und von allen angebetet wird, dass niemand darunter leiden muss, sondern sich freuen muss. Wenn wir einem Menschen Ehre geben, dann wird es immer zu Lasten davon sein, dass es anderen Menschen schlecht geht, dass irgendjemand übersehen wurde oder dass irgendein Schaden angerichtet wird. Wenn Gott allein verherrlicht wird, ist das zur Freude all derjenigen, die unter seiner Herrschaft leben. Und niemand wird bestohlen, niemand erhält zu wenig. Alle erfahren wahres Glück. Ja, Gott hat einen wunderbaren Ratschluss gefasst zur Rettung der Menschen, wird uns in Vers 25, Vers 1 gesagt. Und Gott hat seinen Ratschluss wunderbar ausgeführt. Gott hat Wunder getan und Gott hat das, was er beschlossen hat, ausgeführt. Es kommt zu dem Ende, das Gott bestimmt hat. Und die Erlösten haben erfahren und erlebt, Gott hält, was er verspricht. Und weißt, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du, der heute dein Vertrauen ganz allein auf Jesus Christus gelegt hast und sagst, ich vertraue darauf, dass wenn ich an Jesus Christus glaube, als meinem Herrn, als dem Lamm Gottes, dass du dann, wenn Gott die Welt richten wird, erfahren wirst, dass Gott seinen Ratschluss und seine Worte einhält und du nicht leer ausgehst, sondern erfahren wirst, dass du wahrhaft Rettung bekommen wirst. Gott wird seine Versprechen halten. Und schon heute erleben wir, dass wir einen treuen Gott haben. Und im Gericht werden wir es so deutlich sehen wie nie zuvor. Gott hält sein Wort. Und wie er versprochen hat, mich in Christus zu retten, er hat es getan. Schon heute erleben wir, wie Gott uns aufrichtet, wie er uns immer wieder neue Hoffnung schenkt und wie er uns immer wieder aus der Not befreit. Mein Bruder, meine Schwester, du darfst dich heute schon an deinem Gott freuen. An deinen Retter und Herrn Jesus Christus, deiner Zuflucht und Burg. Du darfst dich freuen, dass er diese Welt in ein Gericht führt, von der diese Welt nicht mehr auferstehen wird. Alle Rebellion endet hier. Und ab diesem Zeitpunkt herrscht nur noch Christus und er allein. Keine weitere Rebellion, kein weiterer Sündenfall, kein weiterer Kummer oder Leid. In Ewigkeit herrscht allein Gott. Gott ist König. Und dieser König lädt ein, er macht ein Festmahl und alle übrig gebliebenen, alle, die ihr Vertrauen in Christus gesetzt haben, sind eingeladen zu diesem Festmahl. Und wir lesen und besprechen diesen dritten Punkt. Das Ende der Welt ist der Auftakt zu Gottes großem Festmahl. Vers 6 bis Vers 9. Und der Herr der Herrscher wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott der Herr wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. In der Antike war es so, wenn ein König gekrönt wurde, sei es, weil sein Vater verstorben ist, oder sei es, er hat ein neues Land eingenommen und hatte deshalb neue Bewohner, dann hat dieser König zu einem Festmahl geladen. Es war quasi die Inauguration, heißt das so? Genau, ne? Quasi die Hineinbringung des Königs in seine Herrschaft. Und genau dieses Bild greift Jesaja hier auf. Gott ist jetzt König über alle Enden dieser Erde. Und Gott lädt ein, alle Bewohner jetzt von seinem neuen Reich. Wir kennen das auch schon vom Berg Sinai, als Israel aus Ägypten befreit wurde. Und zum Berg Sinai kommen, Gott gibt ihm das Gesetz, dann endet das nicht damit, sondern danach, nachdem Gott das Gesetz gegeben hat, Mose das dem Volk gebracht hat, dann steigt Mose wieder hinauf. Aber nicht Mose allein, sondern er nimmt die Ältesten Israels mit. Und dann wird uns gesagt, und sie aßen und tranken vor Gott. Das heißt, Gott hat die Herrschaft über sein Volk damals angetreten. Und was macht Gott als Herrscher? Er lädt alle zu einem Festmahl ein. Und dieses Bild wird hier wieder aufgegriffen. Hier ist jetzt ein anderer Berg, nicht der Berg Sinai, sondern es ist der Berg Zion. Jerusalem, das himmlische Jerusalem, die Hauptstadt Gottes, unser Ziel, unser Heimatort, unsere Heimatstadt. Da, wo Gott wohnt. Und hier hält Gott ein großes Bankett. Und achtet darauf, wer eingeladen ist. Es ist nicht mehr allein Israel, die geladen sind, sie auch, sondern alle Völker sind geladen. Die Rettung des Gottes hat alle Nationen erreicht. Ja, was für ein herrlicher Ausblick damals schon. Ja, wie weit Gottes Rettung geht. Jede Nation, jede Sprache, jede Zunge, aus allen Nationen hat Gott, in allen Nationen hat Gott seine Leute, hat Gott sein Volk. Und sie sind alle geladen, sie kommen alle. Die Rettung des Gottes hat alle Enden dieser Erde erreicht. Sie versammeln sich in Zion. Die Kinder Abrahams sind gekommen, zahlreich wie das Meer, zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie das Sand am Meer sind sie alle gekommen zu dem Festmahl Gottes. In Hebräer 12, 22 wird über uns gesagt, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln. Zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Es wird gesagt, dass wir heute schon, auch gerade wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, wir sitzen quasi hier vor Zion, vor Gottes Ort, wo Gott herrscht, und beten unseren Gott an in diesem Moment, wo wir hier zusammen sind. Und das ist der Ort deiner Bestimmung, das ist dein Heimatland. Du kommst zu diesem Ort, zu Gott. Da gehörst du hin und eines Tages wirst du dort sein, als Kind Gottes. Ja, auch heute schon, wie ich gesagt habe, haben wir uns nach Zion versammelt, aber wir sehen es noch nicht. Aber wir stimmen heute schon ein in diesen Lobgesang der Engel und preisen unseren Gott und seine Rettung zusammen mit allen anderen Christen an jedem Ort und zu jeder Zeit. Wisst ihr, heute sieht Erlösung so aus und Errettung so aus, wie es jetzt gerade in diesem Raum ist. Du kannst um dich herum blicken, hier sind einfache Menschen, links und rechts und vor und hinter dir. Alles erlöste Sünder, die trotzdem mit viel Schwachheit, mit viel Leid, mit viel Not durch das Leben gehen. Trotzdem kommen wir, bekennen hier unsere Sünden, empfangen Vergebung, beten Gott an und loben. Und in der Vollendung werden wir wieder alle versammelt sein. Wieder alle zusammenkommen mit deutlich mehr, also mit Milliarden von Menschen. Alle, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben. Die Gerechten dieser Erde kommen zusammen, die ihre Gerechtigkeit nicht in sich selbst, sondern in Jesus Christus gesucht haben. Sie kommen zusammen in Zion, eingeladen von ihrem Gott. Und Gott tischt auf. Nur das Beste. So herrlich, ne? Dieser Vers 6. Und der Herr wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Geschwister, Erlösung betrifft unseren ganzen Menschen. Das ist eine Vorstellung, die leider bei einigen Christen verkehrt ist, dass sie sich, wenn sie an die Ewigkeit denken, an ein körperloses Leben denken. Wir sehen hier in dieser bildhaften Darstellung, dass Erlösung den ganzen Menschen betrifft, mit Leib und Seele. vollständig. Gottes Rettung ist umfassend. So lädt Gott ein zu diesem herrlichen Mahl und der ganze Mensch darf diese Feierlichkeit erleben. Aber es gibt etwas, was dieses Festmahl am Anfang irgendwie scheint zu betrüben. Denn es sind zwar alle gekommen, die Gerechten, aber sie tragen alle einen Schleier. Und wenn man genauer hinsieht, dann erkennt man, es ist nicht einfach ein Schleier, sondern alle kommen mit einem dicken Leinentuch über ihrem Kopf. Einem Leichentuch über dem Kopf. Das ist es, was uns heute unsere Freude noch trübt. Verfall, Krankheit, Tod. Trauer und Schmerz, weil jemand von deinen Lieben verstorben ist. Schmerz und Trauer vielleicht, weil du eine ernste Krankheit hast oder eine schwere Diagnose, was unsere Freude heute betrübt. All das tragen wir heute noch mit. Der Tod umhüllt uns und er verdunkelt unser Blick für die Freude und er dämpft unsere Freude. Doch wenn Gott zu seinem Festmahl einlädt und all seine Völker kommen, dann will Gott, dass sich sein Volk umfassend und vollständig freut. Und was macht Gott deshalb? Er nimmt diesen Schleier, dieses Leichentuch weg, den Tod, den letzten Feind von uns Menschen und vernichtet ihn endgültig. Das heißt hier, er verschlingt den Tod auf ewig. Und dieses Bild von den besten Weinen, von fetten Speisen bringt eins zum Ausdruck. In der Ewigkeit ist nur noch Leben, Leben in Fülle. Das soll zum ausgedrückt werden dadurch. Leben in Fülle in der Gegenwart Gottes. Und dann dieses herrliche Bild. Dann geht der König selbst, unser Gott, von Mensch zu Mensch und wischt bei jedem Einzelnen die Tränen ab. Gewaltig, oder? Da geht unser Gott und wischt jedem die Tränen ab. Alles, was uns auf dieser Erde bedroht, was uns verletzt hat, alles, was uns gedemütigt hat, sagt unser Gott, dass er es entfernen wird und es uns nicht mehr betrifft. Jede Schmach seines Volkes wird von ihm ausgelöscht werden. Und dann dieser herrliche Vers 9. Stell dir das bildlich vor. Da ist dieses herrliche Bankett, dieses herrliche Festmahl. Wir sitzen alle an diesen Tischen und diese herrlichen Speisen. Gott hat aufgetischt und eingeladen. Und da sitzt Gott und wir stoßen einander an und sagen, seht unseren Gott. Seht unseren Gott, meinen Retter. Das ist der, auf den wir gehofft haben. Das ist der, der sein Wort gehalten hat, der uns errettet hat. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Ich kann mir das so gut vorstellen. Festlich, feiernd, immer dieser Blick auf unseren Gott, auf unseren Erlöser, auf unseren Retter. Entschuldigt bitte. Derjenige, der seine Hoffnung heute ganz und allein auf Gottes Rettung legt, die wir allein in Jesus Christus haben, der wird wahres, ewiges Leben empfangen. Nicht deine Gerechtigkeit, nicht deine Treue werden es am Ende gemacht haben, nicht dein Eifer, sondern allein Gottes Werk, auf das du dich vertrauensvoll verlassen hast. Er allein wird es gemacht haben und du wirst dich daran freuen können. Ich komme zum Ende. Ist dir aufgefallen, dass sowohl in Kapitel 24 und auch Kapitel 25 jeweils Feierlichkeiten beschrieben werden? In beiden hören wir von Weinen, von Gesängen, von Ausgelassenheit. Und doch gibt es einen Unterschied. Bei dem einen bleibt am Ende nur Klage und bei den anderen ewige Freude. Manche Christen erwecken den Eindruck, als ob wahre Frömmigkeit darin bestünde, jede Freude und jeden Genuss zu verachten. Sie müssen diesen Text lesen. Das ist nicht das Bild der Bibel. Gott lädt ein zu seinem Festmahl mit bestem Wein und fetten Speisen. Das Problem liegt nicht im Genuss, sondern darin, ob wir in Gott unsere einzige und wahre Freude haben. Deshalb möchte ich dich auffordern und dich bitten, gerade angesichts dieses Textes, wo du gesehen hast, diese Welt, diese Stadt wird vergehen. Gottes Ort und Gottes Stadt bleibt und Gott wird herrschen in Ewigkeit. Suche deine Freude allein an deinem Herrn und Jesus Christus. Verhafte dich nicht in dieser Erde, verankere dich nicht in dieser Erde, sondern habe deine Lust an deinem Gott. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Unser Vater, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Du möchtest durch dein Wort unser Herz loslösen von allem, was uns hier in dieser Welt verhaftet oder wo die Welt uns locken will. Du willst uns die Augen öffnen für diese gefallene Stadt. Ich danke dir, dass du das durch dein Wort wirkst. Und ich danke dir, Herr, auch für die Freude, die wir erleben durften, weil wir dich sehen durften in deiner Majestät und Herrlichkeit. Wir möchten dich darum bitten, dass du unsere Herzen froh machst und belebst, wo sie auch heute unsere Herzen betrübt sind. Wir möchten dich bitten, dass du uns zurechtbringst und uns wieder neu Freude gibst an deinem Heil, an dir selbst. Danke dir, dass wir dich sehen durften, unseren Retter, Herr Jesus Christus. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Freude in uns dauerhaft groß sein lässt. Amen.